Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen, liebe Gemeinde. Es ist Montag. Montag, der 2. Mai. Ja, Mai. Der Mai ist da. Yippie, es ist Mai.
Über den Wolken.
Nein, nicht er. Nein. Also, verdammt nochmal, wer hat sich denn den verdammten Kack-Karlauer hier ausgedacht? Sag mal, es geht doch nicht um den. Nein, Reinhard May ist nicht gemeint, nur weil May... Moment. Reinhard May gehört auch zu May. Und zwar aus ganz anderen Gründen. Denn Reinhard May hat unterschrieben. Genau wie Alice Schwarzer, Lars Eidinger, Ranga Yogeshwar, Alexander Kluge und viele andere... Hauptberuflich sogenannte Intellektuelle. Sie haben einen offenen Brief unterschrieben. Und normalerweise, wenn offene Briefe unterschrieben werden, dann geht es meistens darum, jemanden an den Pranger zu stellen oder zu hängen und zu sagen, der muss weg, nie wieder von meinen Rundfunkgebühren. Aber in diesem Fall wurde der Bundeskanzler gelobt. Jawohl, gut, er lebt auch nicht von unseren Gebühren. Ich glaube, er ist der Einzige, der nicht von unseren Gebühren lebt. Zwangsgebühren. Nein, er lebt von unseren Zwangssteuern. Genauso schlimm. Aber in diesem Fall, bitte haltet euch fest, wurde der Bundeskanzler Olaf Schlumpfi-Scholz gelobt. Denn die Intellektuellen, die dort unterschrieben haben, die eben erwähnten, wollten mal sagen, gut so, Olaf. Und ich dachte immer, Intellektuelle sind dazu da, die Politik zu kritisieren, aber vielleicht bin ich da veraltet. Nein, Scholz wurde in dem offenen Brief in der Emma für seine Besonnenheit in der Frage Waffen für die Ukraine, ja oder nein, gelobt. Eigentlich hätte ich ja erwartet, dass sogenannte Intellektuelle den Unterschied zwischen Besonnenheit und unentschlossenem Hadern und Zaudern kennen. Aber vielleicht überfordert das auch die Kapazitäten dieser Intellektuellen. Aber gut, was weiß ich schon. Ich sollte auch einfach die Klappe halten, wenn es um Intellektuelle geht. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin Morningshow-Radio-Clown, der nun wirklich jeden Podcast wegmoderiert, der ihm vor die Füße geschmissen wird. Also bitte. So, aber jetzt was Öffentlich-Rechtliches zum Brief.
Sie begrüßen ausdrücklich, dass er bisher, wie es heißt, die Risiken so genau bedacht habe. Und sie fordern, weder direkt noch indirekt sollte er weitere schwere Waffen an die Ukraine liefern. Deutschland könne ansonsten zur Kriegspartei werden, es drohe ein Weltkrieg. Sie bitten Scholz, sich für einen Waffenstillstand einzusetzen mit einem Zitat, Kompromiss, den beide Seiten akzeptieren können.
Ja, so klingt der unnachahmliche Enthusiasmus von öffentlich-rechtlichen Zwangsgebühren-Journalisten in Deutschland, wenn sie eine Hammermeldung verkünden. Denn nichts anderes ist dieser Brief. Eine Hammermeldung. Erschienen in der Emma von Alice Schwarzer. Nein, so kann man das nicht sagen. Erschienen in Alice Schwarzer von Emma. So rum ist es richtig. Niemand weiß, warum es überhaupt Sache der Emma ist, die Ukraine in diesem Brief indirekt zur Kapitulation aufzufordern. Schon gar vor russischen Raketen und Männern, die nicht nur, sagen wir mal, fallisch aussehen, sondern auch bekannt dafür sind, mit Gewaltanwendung durchaus mal gegen Frauen offensiv zu sein. Ich dachte eigentlich, die Emma sei dazu da, sowas aus guter alter Tradition heraus zu verurteilen. Aber vielleicht habe ich auch das nicht verstanden. Aber wer fragt mich schon? Ich bin ja auch kein Intellektueller. Klar, gegen schwere Waffen muss man natürlich sein. Das ist immer gut, prinzipiell, klar. Denn schwere Waffen müssten natürlich auch abgefeuert werden, weil nur liefern bringt nichts. Das muss man dazu sagen. Und das Abfeuern schwerer Waffen ist ein Vorgang, der oft ziemlich laut ist und sogar über dazwischenliegende Länder hinweg so viel Lärm erzeugt, dass er zu hören sein könnte und man in Ruhe nicht einfach weiterschlafen könnte. Und das will ja nun wirklich keiner. Ich glaube, das ist es, was diese spezifische Stoßrichtung des Vulgärpazifismus will. Überheblich rumlabern und danach in aller Ruhe ungestört weiterschlafen. Darum bitten die Unterzeichner des offenen Briefs, ob man sich nicht nebenan verständigen könnte und die Ruhestörung vielleicht einstellen könnte. Genau genommen ist der offene Brief also nicht weit weg von so einem Zettel, wie man ihn in jedem zweiten Berliner Wohnblock im Flur hängen sieht. Liebe Nachbarn, könnt ihr bitte ein kleines bisschen leiser streiten? Oder vielleicht einen Kompromiss finden. Das wäre doch auch eine schöne Idee, oder? Nun müssten vermutlich Philosophen rausfinden, wo der Kompromiss zwischen Existenz, auf der die Ukraine unverschämterweise beharrt, und Nicht-Existenz, wie Russland sie sich wünscht, also wo der Kompromiss da genau liegt. Ich weiß es noch nicht so genau. Und natürlich gibt's für diesen Brief, der intellektuell in Emma. Kritik. Allen voran hat sich, das war erwartbar, der ukrainische Botschafter Andrei Melnyk beschwert.
Der Botschafter der Ukraine in Deutschland, Andrei Melnyk, warf den Unterzeichnern vor, nichts aus der Geschichte gelernt zu haben. Sie hätten das Prinzip nie wieder mit Füßen getreten, schrieb er auf Twitter.
Ja, sag mal, habt ihr denn nichts gelernt, verdammt nochmal? Ich weiß nicht, heißt das überhaupt noch Twitter? Oder Tesla-Witter, Tesla-Gewitter, oder Twitterler, oder einfach Elon Musk Free Speech Debate-Plattform. Ganz egal, auf jeden Fall nicht alle, und nein, nicht alle, liebe Freundinnen und Freunde, nicht alle finden den Brief so doof wie Andrei Melnyk. Zehntausende moralisch von sich selbst Besoffene haben mittlerweile schon unterschrieben. Wie eben auch Reinhard May, der liebe Reinhard May, zu schön, um wahr zu sein. Hallo? Entschuldigung, ja, das musste sein. Wobei, das war natürlich jetzt eine vereinfachende Parodie. Der kann ja auch ganz anders, der kann auch so.
Wann ist Frieden, endlich Frieden? Wann ist Frieden, endlich Frieden? Und all das Elend vorbei?
Ja, das reicht. Genug Reinhard May für heute. Genug offene Briefe für heute. Vielleicht in Zukunft wieder geschlossene verschicken. Dann kriegen wir alle nicht so viel mit von dem Quatsch. Und damit zu einem anderen Thema, liebe Freundinnen und Freunde. Und jetzt bitte aufpassen, es wird kriminell.
Bin ich da schon drin oder was?
Der musste sein. Entschuldigung, aber bei dem Anlass, der musste sein. Da kam ich nicht drum rum. Ich habe das am Wochenende so oft nochmal angehört und mich so gefreut, dass ich das heute verwenden kann. Bitte, ein bisschen Spaß muss auch für mich bleiben, ja? Boris ist drin. Ja, ich bin drin im Knast, im Gefängnis, hinter Gittern.
Ich bin drin. Das ist ja einfach.
Es ist vor allem einfach, nicht zu glauben. Das ist der Punkt. Einfach nicht zu glauben. Da macht man mal ein bisschen Pause, zwei Tage am Wochenende, um beim Bundespresseball mit Molotow-Cocktails und ein paar Steinen aufzuwarten und dann an der Tür des Adlern zu erfahren, dass die für die revolutionäre Mai-Demo vorgesehen sind und dass man da bitte hingehen soll. Und schon passiert das Unfassbare. Ich kann es noch gar nicht richtig glauben. Boris Becker, unser Ex-Bobbele, wir erinnern uns, ist im Knast. Ja, wegen Insolvenzverschleppung. Am Freitag in London zu 2,5 Jahren verknackt worden. Ohne Bewährung. Und Becker sitzt schon, wo genau?
Drin.
Genau da. Und während ihn jetzt viele bedauern, halten es andere für völlig legitim. Auch in seiner Heimatstadt Leimen. Und wir wären nicht die ARD, wenn wir nicht sofort 10 Reporter für eure Gebühren, dank eurer Gebühren, also für euch, dank euch, nach Leimen geschickt hätten, um mal nachzufragen, was da vor Ort jetzt so los ist.
Ja, also ich finde bei dem ganzen Theater mit der Insolvenzverschleppung und so, finde ich das eigentlich schon richtig. Nur weil er berühmt ist und Ehrenbürger ist oder eine Tennislegende war.
Habt ihr das gehört? Eine Tennislegende war Boris Becker, war Präteritum, nennt man das unter Intellektuellen, die gerne offene Briefe unterschreiben. Also früher war Boris Becker mal eine Tennislegende. Das ist ein bisschen unlogisch, denn Legende ist man ja für ewig. Also auch wenn man selber nicht mehr spielt, weil das Legende-Sein bezieht sich ja auf die Zeit, als man noch aktiv war. Also egal, was man danach macht, eine Tennislegende bleibt man ja. Man bleibt jetzt nicht vielleicht eine Steuerzahl-Legende oder so. Das nicht. Gut, das war Boris Becker auch nie. Aber egal, wir wollen uns nicht an solchen Kleinigkeiten aufhalten, weil wenn ich so weitermache und hier so ein Sprachgefitzel betreibe, dann muss ich bald offene Briefe mit deutschen Intellektuellen unterschreiben. Boris Becker auf jeden Fall jetzt hinter Gittern. Nach der Hälfte der Strafe könnte Boris übrigens freikommen. Bei guter Führung. Hieße, Ende Juli nächstes Jahr könnte er rauskommen. Vielleicht kommt ihr da zwischendurch mal jemand besuchen. Eine andere Legende.
Uli Hoeneß, vielleicht, das hast du auch wegen Steuern, oder? Verdammt nochmal.
Ach, das wäre schön. Da wäre ich gern dabei. Wären wir ein Privatsender, würden wir dazu eine 10-teilige Radiocomedy machen. Hoeneß meets Becker. Sind wir aber nicht. Deswegen machen wir an dieser Stelle weiter. Denn wir sind Radio 1. Nur für Intellektuelle. Briefeschreiber. So, und jetzt Trenner rein. Aber jetzt bleiben wir erstmal im Hier und Jetzt und wollten ja eigentlich über das hier sprechen.
Der Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus.
Ja, der Mai ist nämlich ein Monat, der allerhand zu bieten hat in diesem Jahr. Allein 2 Landtagswahlen stehen an. Nächsten Sonntag in Schleswig-Holstein und dann eine Woche drauf am 15. auch noch in Nordrhein-Westfalen. Könnt ihr jetzt schon sicher sein, da werden wir hier bei Wach und Wichtig genauer hingucken, denn es wird eng für die CDU. Hört man so, aber was weiß ich schon.
Die Zahl des Morgens.
ist heute die 9, denn der muslimische Fastenmonat Ramadan ist der 9. Monat des islamischen Mondkalenders und heute geht er zu Ende, beziehungsweise er ist zu Ende gegangen. Und nachdem nun gut 30 Tage lang zwischen Sonnenauf- und Untergang weder gegessen noch getrunken werden durfte, wird nun 3 Tage Zuckerfest gefeiert. Beginnt heute und geht bis Mittwoch, eine der wichtigsten islamischen Feiern überhaupt. An dieser Stelle sage ich einfach mal frohes Fest.
Wach und wichtig. Das Interview.
Wir haben viel nach vorne geguckt in diesem ersten Wach- und Wichtig-Podcast im Monat Mai. Und jetzt gucken wir mal zurück. Und zwar auf Jahre, ja vielleicht sogar Jahrzehnte, sozialdemokratischer Russlandpolitik. Die SPD steht da heftig in der Kritik, spätestens seit Putin am 24. Februar die Ukraine überfallen hat. Vom Spitzenpersonal der Partei haben bisher der aktuelle Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Kurzzeit-Parteichef Matthias Platzek offen eingestanden, dass ihre Einschätzungen zu Russland falsch waren. Andere Parteigranten aber nicht. Allen voran Ex-Kanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder oder auch Ex-Parteichef und Vizekanzler Sigmar Gabriel. Oder auch die noch in Mecklenburg-Vorpommern regierende SPD-Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Und darüber sprechen wir jetzt mit einem, der auch in der SPD ist und diese aber auch wissenschaftlich kritisch seziert. Was für ein Spagat. Möchte ich nicht machen, er tut's. Professor Jan C. Behrens, Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und er ist zudem Mitglied des Geschichtsforums der SPD. Guten Morgen, Herr Behrens.
Schönen guten Morgen.
Fangen wir mal mit dem Geschichtsforum der Partei an. Da arbeiten SPD-nahe Historiker am, wie es in der Selbstbeschreibung heißt, sozialdemokratischen historischen Bewusstsein. Jetzt haben Sie und Ihre Kollegen dort auch Stellung zum Krieg bezogen, die einen sehr kritisch und knallhart, andere etwas gemäßigter und relativierend. Sie gehörten zu den Radikalen, aber die anderen waren die Mehrheit. Warum?
Ja, darüber ließe sich jetzt spekulieren. Das entscheidet natürlich in so einem demokratischen Forum jeder für sich selbst zunächst einmal. Wie gesagt, das ist ja eine SPD-nahe Veranstaltung und da liegt es ja auch nahe, dass vielleicht der Mainstream der Partei zwar anders ist als die Minderheitenposition und dieser Mythos Ostpolitik, die Verpflichtung sozusagen auf die Entspannung mit Russland fast um jeden Preis, das ist natürlich etwas, was nicht nur sozialdemokratische Politiker, sondern auch sozialdemokratische Historikerinnen und Historiker geprägt hat.
Warum tut sich denn die SPD so schwer zu sagen, okay, wir haben das einfach falsch eingeschätzt, so wie Steinmeier das getan hat und dafür ja auch viel Applaus bekommen hat?
Naja, ich glaube, das sind verschiedene Gründe. Das eine ist, dass hier schon an grundlegenden Überzeugungen von vielen Mitgliedern der SPD gerüttelt wird. Das andere ist, gerade wenn man das Spitzenpersonal natürlich anschaut, dass es hier auch um politische Karrieren geht. Es geht um Leute, die teilweise ja aus dem Umfeld von Gerhard Schröder kommen oder zumindest irgendwie in seinem Fahrwasser ihre politische Karriere gemacht haben. Da fällt es natürlich dann auch schwer, persönlich zu brechen. Da geht es natürlich auch um Loyalitäten und nicht nur um Überzeugungen. Das heißt, glaube ich, am Ende muss man sich jeden einzelnen Fall da anschauen und dann versuchen sozusagen zu entscheiden, warum diese Person so gehandelt hat, wie sie gehandelt hat. Am Ende ist das natürlich auch komplex.
Okay, gucken wir mal genau hin. Wir haben auf der einen Seite Gerhard Schröder, der vielleicht extremste von allen. Dann haben wir Steinmeier, den setzen wir mal in Klammern, genau wie Platzek, weil sich beide auch erklärt haben. Dann haben wir Sigmar Gabriel, Manuela Schwesig. Was würden Sie sagen, wie groß ist das Problem insgesamt in der Partei?
Naja, ich meine, auch da muss man differenzieren, glaube ich. Ich denke, ein richtiges Problem gibt es sicherlich in den Landesverbänden, insbesondere Mecklenburg und Niedersachsen. Eben Mecklenburg mit dieser Umweltstiftung, die gegründet wurde unter Frau Schwesig, um Nord Stream 2 dann gegen alle Widerstände, auch gerade gegen die amerikanischen Widerstände, doch noch durchzusetzen. Das ist sicherlich ein Vorgang, der aufgeklärt werden muss und wo man auch dann nachschauen muss, was hat eigentlich das Parteipersonal in Mecklenburg dazu beigetragen. Und in Niedersachsen gab es eben auch sehr lange diese Mannschaft um Gerhard Schröder, die das doch dominiert hat und die auch dort russlandfreundliche Positionen immer wieder auch reingebracht hat, in die lokale Politik auch. Und da muss man dann, glaube ich, schon mal schauen, was da genau gelaufen ist. In anderen Landesverbänden sehe ich das weit weniger kritisch, aber insgesamt geht es natürlich darum, dass die Partei ein neues sicherheitspolitisches, außenpolitisches Profil entwickeln muss. Und das geht natürlich dann auf der Bundesebene.
Sie haben gerade Manuela Schwesig angesprochen, die amtiert nach wie vor als Ministerpräsidentin, sieht sich massiven Vorwürfen der Verstrickung mit Moskau ausgesetzt, bis hin zur Abhängigkeit. Können Sie erklären, warum sie so stur bleibt?
Naja, auch da geht es natürlich darum, die eigene politische Karriere zu retten. So würde ich das jetzt erst einmal interpretieren. Sie hat sich ja sehr früh festgelegt auf die russische Seite und das dann eben auch mit allen Mitteln vorangetrieben. Und das ist natürlich deshalb jetzt eine schwierige Position für Frau Schwesig, weil Politik geht es ja auch um Glaubwürdigkeit. Würde ihr das überhaupt jemand abnehmen? Wäre das überhaupt glaubwürdig, wenn sie jetzt mit ihrem Kurs der letzten Jahre brechen würde? Wäre dann ihr Amt noch zu retten? Das sind ja die Fragen, die sich für Frau Schwesig, glaube ich, ganz konkret in diesen Tagen stellen.
Jetzt gucken wir mal ein bisschen in die Geschichte. Es gibt ja diesen Mythos Ostpolitik in der SPD bis in die 70er Jahre hinein, also Entspannung Richtung Moskau und Ostblock in der Ära Willy Brandt inklusive Friedensnobelpreis. Beginnen da die eigentlichen Probleme schon im Guten sozusagen?
Nein, das würde ich nicht sagen. Ich bin ein großer Fan der Ostverträge auch und der Politik von Willy Brandt. Das war natürlich ein wichtiger Schritt, den Brandt damals ging mit der Anerkennung der Grenzen in Osteuropa, der Nachkriegsordnung, mit der Entspannung und Aussöhnung mit Polen oder zumindest dem Beginn davon, damit ein entspannteres Verhältnis auch zu Moskau aufzubauen. Das Problem ist, glaube ich, eher, dass man das über Jahrzehnte auch verklärt hat und nicht genau hingesehen hat, wie eigentlich Brandt agiert hat. Ich gebe da gerne mal zwei Beispiele. Unter Willy Brandt beispielsweise, als er nach Moskau fuhr, Anfang der 1970er Jahre, wurde 3 bis 3,5% des Bruttoinlandsprodukts für die Bundeswehr ausgegeben. Das ist ungefähr das Doppelte von dem, was wir heute ausgeben. Und vor seiner ersten Moskau-Reise hat auch Brandt sehr symbolisch die Bundeswehr um 35.000 Mann aufgestockt. Das heißt sozusagen, das Bild von Brandt als nur Entspannungspolitiker, als großer Abrüster, das ist auch so nicht ganz richtig, sondern er hat auch schon aus einer sehr starken Position, eben auch aus einer Position militärischer Stärke heraus verhandelt und seine Ziele in Moskau erreicht. Und das sind Wahrheiten, historische Wahrheiten, die auch ein bisschen unter den Tisch gekehrt werden, wenn Brandt nur als der große Abrüster dargestellt wird. Er ist ja tatsächlich jemand gewesen, der sozusagen durchaus sicherheitspolitisch sehr versiert war und der auch keine großen Illusionen darüber hatte, wer ihm da gegenüber saß auf der anderen Seite im Kreml.
Jetzt steht nicht nur die Russlandpolitik der vergangenen Jahre in der Kritik, sondern auch aktuell SPD-Kanzler Olaf Scholz, wenn auch mit einem etwas anderen Fokus, nämlich weil er grundsätzlich zu zögerlich scheint, was die Waffenlieferungen an die Ukraine angeht. Ist Scholz da Teil des Problems?
Ich glaube, Scholz ist in einer Findungsphase und zurzeit macht er so eine Art Spagat. Er traut sich nicht recht, mit der Schwesig-SPD, wenn ich das mal so nennen soll, zu brechen und versucht, das irgendwie noch zu retten. Und auf der anderen Seite versucht er, ein guter Verbündeter zu sein im Beistand für die Ukraine. Da gibt es natürlich einen gewissen Widerspruch und an diesem Widerspruch leidet im Moment die Bundesregierung. Aber das wird ja auch dadurch teilweise ausgeglichen, dass die anderen Koalitionspartner dann auch Druck gemacht haben und den Bundeskanzler auch wieder auf Linie gebracht, das ist vielleicht ein bisschen hart gesagt, aber in die richtige Richtung geschoben haben zumindest.
SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich will, wie ja auch die Mehrheit ihrer Kollegen im SPD-Geschichtsforum, mit Russland nach wie vor verhandeln. Mit Verlaub, haben die alle im Wortsinn den Schuss nicht gehört?
Das finde ich in dieser Position sehr, sehr schwierig, diese Äußerungen, ehrlich gesagt. Man hat das jetzt ja gesehen, der UNO-Generalsekretär war ja gerade in Kiew und ist dann auch von russischen Raketen da beschossen worden. Wie man da noch glauben kann, dass es im Moment um Verhandlungen geht, das ist natürlich schon, ja, naiv, muss man dann wohl doch sagen, oder verbohrt, könnte man auch sagen, vielleicht sogar ein bisschen bockig. Wir müssen uns damit abfinden, dass im Moment diese Dialogschiene nicht funktioniert und dass tatsächlich dieser Konflikt, so bitter wie das ist, zunächst einmal auf dem Schlachtfeld ausgetragen wird. Und das ist sicherlich eine Wahrheit, da ringen einige noch damit, die zu akzeptieren.
Der CDU-Fraktionsvize Johannes Wadepohl hat kürzlich hier bei uns im Wach und Wichtig Podcast eine Enquete-Kommission des Bundestags zur Aufarbeitung deutscher Russlandpolitik gefordert. Ich habe damals zu ihm gesagt, da kommt dann ein 800-Seiten-Bericht raus, den keiner liest und er räumte dann sinngemäß ein, ja stimmt, aber ein anderes Mittel hat der Bundestag im Moment nicht. Ist das die Aufarbeitung, die auch Ihnen vorschwebt?
Ja, das ist jetzt ja ein bisschen zynisch. Ich habe damals ja die Enquete-Kommission mitverfolgt als Student zur Aufarbeitung der DDR-Diktatur. Da habe ich zumindest eine Menge daraus gelernt aus diesen Sitzungen, die damals liefen. Na, ich glaube, man kann verschiedene Schienen der Aufarbeitung hier ins Visier nehmen, nicht? Wir haben ja in unserer Minderheitenposition im Geschichtsforum der SPD gefordert, dass die SPD auch selbst so etwas machen soll, also parteiintern. Aber ich denke auch, man darf natürlich hier auch Angela Merkel nicht ganz aus der Verantwortung lassen. Angela Merkel hat eben auch 16 Jahre lang diese sehr Putin-freundliche Politik betrieben. Und das mal aufzuarbeiten, sozusagen die ganze Ära Schröder-Merkel, wenn man das mal so zusammenfassen will, also 2000 bis 2022, das halte ich nicht nur für reizvoll einerseits, weil man sozusagen dann vielleicht einige Entscheidungen besser nachvollziehen kann. Wissen wir denn, warum eigentlich 2015 auch noch Nord Stream 2 eingestielt werden musste, ein Jahr nach der Krim? Weil man dann auch sozusagen vielleicht tatsächlich für die Zukunft daraus lernen kann, sich besser aufzustellen, sicherheitspolitisch. Denn es geht ja auch darum, die außenpolitische und die sicherheitspolitische Kultur dieses Landes ein Stück weit zu verändern. Und dazu muss man, glaube ich, auch einfach Aufklärung betreiben. Und deshalb würde ich so eine Kommission durchaus begrüßen.
Sie haben es eben angesprochen, man müsste eigentlich mal die ganzen Jahre 2000 bis 2022 aufarbeiten, denn immerhin 16 Jahre lang war Angela Merkel Kanzlerin. Wie ist die Rolle der CDU da zu sehen? Macht die sich einfach einen schlanken Fuß und freut sich, dass im Moment die SPD auf die Mütze kriegt? Oder ist es tatsächlich eher ein SPD-Problem, diese Russland-Politik?
Na, ich glaube, das ist ein deutsches Problem. Das haben sie ja bis vor kurzem in allen Parteien gefunden, Leute, die auch russische Positionen eher vertreten haben. Nicht selbst bei den Grünen, die sich jetzt immer sehr russlandkritisch verkaufen, gab es ja solche Figuren wie Trittin und Ströbele, die da durchaus auch ihre Affinitäten hatten. Oder Kubicki in der FDP. Das ist ja sozusagen jetzt kein Problem, was nur die SPD betrifft oder nur die SPD und die CDU, sondern was sich durch die ganze politische Landschaft zieht. Und als solches sollte man es dann auch behandeln. Das heißt ja nicht, dass die SPD da vielleicht ein spezifisches Problem hat. Die Union hat vielleicht eben sozusagen auch ein spezifisches Problem darin, dass sie diese Ära Merkel aufarbeiten sollte, auch muss wahrscheinlich. Aber sie ist natürlich besser aufgestellt, weil sie jetzt jemanden an der Spitze hat, der mit dieser Ära Merkel natürlich nichts am Hut hat, in der Form von Friedrich Merz. Das mag natürlich im Moment ein gewisser Vorteil für die Union sein. Das ist richtig.
Über die schwierige Aufarbeitung der Beziehungen zu Russland in der SPD und darüber hinaus sprachen wir mit dem Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam, Professor Jan C. Behrens. So, liebe Leute, das war's für heute am Montag. Ich habe schon Zettel und Stift bereit, schreibe jetzt einen offenen Brief in der Emma, in der ich nochmal darauf hinweise, dass die verfickte Ukraine endlich aufgeben soll und Putin eigentlich ein lieber Kerl ist. Und dann unterschreibe ich mit Gerhard Schröder. Und dann wollen wir sehen, was Alice Schwarzer sagt. Bis morgen.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Elizabeth Stone, Pädagogin. Die Entscheidung für ein Kind ist folgenschwer. Sie bedeutet, dass dein Herz immer auch in einem anderen Körper schlagen wird.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.